Bear that, thanks.
Would you like sauce with that?
I'll have a go, yeah. I did that job once. I was a dinner lady. Not that I'm calling you a lady. Although, I don't know, you might be. Do you actually get paid, though? Do they give you money?
The beast and his armies shall rise from the pit to make war against God.
I'm sorry?
Apologies. I said, I hope you enjoy your meal.
The letters that defy translation.
Toby, did you get anywhere with decoding it?
Toby, they need to know that lettering. Does it make any sort of sense?
I know what it says.
Then tell them.
When did you work that out?
It doesn't matter. Just tell them.
These are the words of the beast. And he has spoken. He is the heart that beats in the darkness. He is the blood that will never cease. And now he will rise.
So that's the trap. Well, the test of the final judgment, I don't know. If I kill you, I kill her.
Except that implies, in this big grand scheme of gods and devils, that she's just a victim. But I've seen a lot of this universe. I've seen fake gods and bad gods and demigods and would-be gods. And out of all that, out of that whole pantheon, if I believe in one thing, just one thing, I believe in her.
Comport 698, EU-Hebermist. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 698. Comport, den ich am inzwischen sonnigen Freitag, dem 29. März 2019, Tag 88, KW13, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 8. Folge. Das ist der 2. Staffel von Dr. Wer noch gleich, beziehungsweise der 9. The Beast and His Armies, Words of the Beast and Doc Believes in Her. Das ist der 9. Folge. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche betrachte und kommentiere, einen Teil, wo ich eben technisch orientierte Nachrichten der vergangenen Woche betrachte und kommentiere. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche, wo ich ein paar Terror, ein paar Schnüffel, ein paar Trampel und eine Brex-Schiebungsmeldung reingeworfen habe und betrachte. 9 Grad, Passing Cloudsiege. Cool Greetings, die 9 Grad, Comfort Level wie 8, Wind macht 9 km/h aus dem Southwest. Sunrise, by the way, laut ihm hier 6:01, Sunset 18:47. Und wir haben keine Visibility. Oder bei Verseer Pro, da ist es Stand 6:08, Overcast, Feels like 8, Taupunkt 7, Humidität 91%, Druck 10:32, das Gerät sagt 10:28. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 9 km/h. Das ist ja gut. So. Und dann kommen wir da mal mit dem neuen Device in der Terror-Ecke an. Die geht los mit Hessisten, weil Meldung aus der Nacht zum letzten Freitag. Rechtsextremismus, Ermittlungen gegen Dutzende hessische Bullen. In Hessen laufen nämlich gegen fast 40 Bullen straf- und dienstrechtliche Verfahren wegen rechtsterroristischer Äußerungen oder Taten. Innenterrorist Beuth faselte im Innenausschuss des Landtags in Wiesbaden von aktuell 23 Personen. Hinzu kämen ältere Verdachtsfälle ab 2015. Die Gesamtzahl der verdächtigen Bullen liege derzeit bei 38. 4 Bedienstete seien bereits entlassen oder vergesetzt worden. Der CDU-Politiker sagte, Extremismus sei durch nichts zu entschulden. Und deswegen versuchten die Behörde und die Landesregierung, die Beamten aus dem Dienst zu entfernen. Nach Angaben Boyds ermittelt der Bundeskriminelle Geheimdienst zudem, ob ein Zusammenhang zwischen der bundesweiten Serie rechtsterroristischer Gewaltdrohungen per Mail gegen öffentlich herausgehobene Personen und den Drohschreiben an eine türkischstämmige Frankfurter Anwältin unter dem Kürzel NSU 2.0 bestehe. Was rechtsextreme Polizistin? Das ist ja ganz und gar unmöglich. Kann ja gar nicht sein. Polizisten sind per Definition alle immer heilig. Masode. Ja, schön, dass es in Hessen dann auch mal ersten Innenterroristen auffällt. Es wirft die Frage auf, was hat er so lange gebraucht? Also, das ist der Teil, der mir nicht einleuchtet. Aber hey. So, dann Wies Haftung. Freitag 19 Uhr irgendwas. Brüder aus Wiesbaden soll den Anschlag geplant haben. Die Bullen haben im Rhein-Main-Gebiet mehrere Salafististen festgenommen, die einen Terroranschlag geplant haben sollten. Wurde nach Razzien in Hessen und in Rheinland-Pfalz gefasst. Die Männer sollen gemeinsam verabredet haben, einen islamistisch-terroristisch-motiviertistischen Anschlag zu verüben und dabei so viele, Anführungszeichen, ungläubige, Anführungszeichen, wie möglich zu tötigen. Zu töten teilte eine Lautsprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft mit. Es gab 11 Festnahmen. Hauptverdächtige sind 2 31 Jahre alte Brüder aus Wiesbaden und ein 21-Jähriger aus Offenbach. Gerade nachdem nicht bekannt wurde, weil immer noch weiter verheimlicht wird, dass es Rechtsterrordrohungen gibt, schieben die ernsthaft nochmal die Nummer. Ja, aber hier, da, die hätten irgendwas Islamistisches geplant. Nichts Genaues wissen wir nicht, weil wenn wir es wüssten, würden wir es ja an eine große Glocke hängen. Ja, die hatten bestimmt einen Anschlag auf einen Supermarkt oder ein Buswartehäuschen. Oder sonst irgendwas, wo sich schon mal Leute aufgehalten haben vor. Dann Mordteil. Dienstagmittag. Illegales Autorennen. Landgericht Berlin bestätigt Urteil wegen Mordes. Und zwar ist das die Geschichte, wo letztes Jahr der BGH noch reingegangen ist und gesagt hat, das ist ja schön, dass ihr euch herbeifantasiert, dass das Mord wäre. Aber das könnt ihr vergessen, weil eure Argumentation ist nicht wasserdicht. So, mal davon abgesehen, dass in der Zwischenzeit der BGH ein Autofahrer schnell gefahren wäre Mord gewesen Urteil durchgelassen hat. Was mir immerhin die Gelegenheit gibt zu erwähnen, dass es in Berlin medial massiv unterrepräsentiert die Story gibt, wo ein Bulle auf dem Weg zu einem Fake-Einsatz, das ist ein Fake-Einsatz, ist, das war dann auch erst hinterher klar, auf dem Weg zu einem Einsatz so mit großem Tatütata, ein Auto gerammt und die Insassin gemordet hat und dummerweise dem fahrenden Bullen im Krankenhaus dann auch mal Blut abgenommen wurde, woraus kam, der war eigentlich nicht fahrtauglich. Der hatte gesoffen. So. By the way, Sanju East 633. So, wenn man jetzt also sagt, Leute, die Auto fahren, das aber in einer Form tun, die nicht angemessen ist, oder sich dabei in einem körperlichen Zustand befinden, der nicht angemessen ist, da ist das fucking Mord, wenn dabei dann jemand umkommt. Die Argumentation, warum ein Berliner Bulle, der besoffen Auto gerast ist, dann nicht, also medial schon mal massiver repräsentiert würde, könnt ihr mir bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal irgendwie erklären. Na? Also jetzt hier bei der Geschichte, wie gesagt, da ging es halt darum, dass die da geautorast wären, woraufhin ja dann extra ein Autoras-Paragraf ins Strafgesetz reingeschnitzt wurde. Weil man muss ja für jeden Einzelfall, den es gibt, mal irgendwo ein Gesetz schnitzen. Ein Lex Google, was das ganze Internet kaputt macht. Noch ein Lex Google, was das Internet noch mehr kaputt macht. Ein Lex besoffen Autofahrer. Wenn es sich um einen Bullen handelt, ach nein, Bullen tun ja nie irgendetwas Böses. Kommen Sie dann auf die abwegige Idee. Na, also das hier ist die Geschichte, wo eben vor einiger Zeit schon mal der BGH gesagt hat, ja, die Argumentation da, die ist nicht wasserdicht. Vergesst es, Klatsch. Da sagt jetzt das Gericht, dann machen wir halt eine andere Argumentation daran. Hauptsache das Urteil ist dasselbe. So, Mittwoch. BGHUA. BGH, Urausschuss zum Berliner Weihnachtsmarkt. Anklag darf dann Akten erhalten. Bundesgerichtshof hat einen Beschluss öffentlich gemacht, der dem Untersuchungsausschuss zum Berliner Weihnachtsmarktanschlag Zugang zu Akten gibt. Das Bundestagsgremium könne nun von der Regierung auch Geheimdienstunterlagen heranziehen, die diese schon dem parlamentarischen Nicht-Kontrollgremium zur Verfügung gestellt habe, erklärte der BGH. Damit waren Fidesz, Grüne und Linkspartei erfolgreich. Deren Ansinnen hatte die Regierung. Hatte die Regierungsfraktion. Ernsthaft? DLF? Seit wann sind CDSU, PD eine Fraktion? Ich dachte, die würden immer noch zwei spielen. Gut, kann man ja mal durcheinander bringen. Hatte die Regierungsfraktion also zuvor abgelehnt. Opposition begrüßte guten Tag den Berichtsbeschluss. Entscheidung sei ein wichtiger Schritt für Aufklärungsarbeit im Unterschnüffelungsausschuss. Das Gremium geht der Frage nach, wie es dazu gekommen sein kann, dass ein von einem Geheimdienst beauftragter Anschlag ausgeführt wurde. Was ich in der ganzen Berichterstattung rund um den Anschlag wirklich ganz doll vermisse, ist ein Hinweis darauf, dass irgendjemand sich des Faktums bewusst ist, dass bei einem Gerichtsverfahren vor über einem Jahr bereits bekannt wurde, dass ein inoffizieller Mitarbeiter des NRW-Inlandsgeheimdienstes dem Täter den Auftrag zu einer solchen Tat mit einem LKW gab. Na, der hat getan, wofür ein inoffizieller Mitarbeiter ihn beauftragt hat. So, und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, woher wusste der eigentlich, wo der LKW herkam, um sich dann in der Nähe von dem Ort, wo der LKW hergekommen ist, erschießen zu lassen? Na? Aber hey, das werden wir nie rausfinden, weil die Akten im Zweifelsfall alle gerade hoch in den Schredder gerutscht sind. Kann ja mal passieren. So, kommen wir beim Schnüffel an. Da hätten wir erstmal hier von Dienstagabend Kinderschnüfflofer. Weil Seehörster will Daten über radikalisierte Kinder speichern. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn Kinder nicht überwacht werden dürften? Naja, okay. Genau genommen ist das nur die... Warum ist hier Kinderfressagentur-Meldung zu wissen wir eh schon. Haben wir aus sauberen Quellen schon vor einer Woche... Saubere Quellen inkludieren da sogar sowas wie Trollfe. Ich meine, hallo, wenn Nachrichten Trollfe... schon vorher hat, wo Quatsch in dem Gesetzentwurf drin steht, was also nun wirklich allerspätestens in dem Augenblick, wo das Parlament es abnicken soll, muss es mal einmal kurz unzensiert irgendwo rumliegen. Aber schön, dass den Kinderfressern auch auffällt, dass der Seehörster mit seiner Verfassungsschutz soll alles abschnüffeln dürfen. Oh, und übrigens auch Kinder. Also frei nach dem Motto, es gäbe eben dann kein Mindestalter mehr, was Personen haben müssten, die der Verfassungsschutz abschnorchelt. Ja, ich meine, hallo, wo das hinführt, ist total offensichtlich. Da soll absolut alles abgeschnorchelt werden. Das ist ein bisschen zu offensichtlich für meinen Geschmack, aber hey. Na, also insofern, ja. Ein Eintrag im nachrichtlichen Informationssystem sei aber nicht erlaubt. Die Idee hinter der bislang geltenden Mindestaltergrenze von 14 Jahren, die ja auch mal 16 Jahre war, nebenbei, wer in der Kindheit auf dem Radar des Verfassungsschutzes lande, solle später deshalb keine Nachteile haben. Aber keine Angst, dass sie offiziell sagen, sowas solle nirgendwo rumstehen, das hindert die ja nicht dran, die Sachen doch noch zu speichern. Ich meine, hallo, der bundesrechtsfreie Auslandsgeheimdienst hielt eine von niemandem genehmigte verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung vor. Die war übrigens von niemandem genehmigt, haben dann mal Richter festgestellt und haben gesagt, das ist ja schön, dass sie sich herbeifantasieren, dass sie das durften, aber das unterlassen sie besser mal. Na, Behauptungen, dass der bundesrechtsfreie Auslandsgeheimdienst das unterlassen würde, würde ich auch erstmal bis zu einer reichlich hinreichenden Beweislage als Behauptung deklarieren. Weil man kann natürlich auch behaupten, der Mond sei aus Käse. So, genau, das war die Schnippelmeldung, die sich hier reingeschafft hat. Kommen wir aber beim Trampel an. Beim Trampel war in dieser Woche ein bisschen mehr los. Insofern, als am Freitagabend Medien vermeldet haben, Sonderermittler Müller übergäbe seinen Bericht zur Russland-Affäre. Na, weil die Amis, die sind ja total geil drauf, alles, was der Russe macht, ist ja voll böse. Und entsprechend musste da also geklärt werden, ob jetzt nun der Russe mit dem Trampel irgendetwas zusammengearbeitet hätte, ob es da Collusion gegeben hätte. Oder mit den Worten von Dumpfnalt Dumpf, no collusion, no collusion, no collusion. Ja, so oft will sie das wiederholen. Entweder haben sie einen Knall. Stimmt, haben sie. Gut, brauchen wir nicht weiter gucken. Aber also, sieht schon ein bisschen absurd aus. Und jedenfalls, also am Freitagabend unserer Zeit, übergab der Müller nun also medienwirksam seinen Bericht an das Injustizministerium. Und da war dann so die Frage, naja, werden wir den Inhalt von dem Bericht wohl jemals zu Gesicht bekommen? Also wenn man mal aus der Vergangenheit von anderen Sonderermittlern nachguckt, den von einem Herrn Starr zum Beispiel, der ist ja öffentlich sehr breit getreten worden. Wies eine Frau Lewinsky neulich drauf hin. Von daher, also wenn wir doch die von den Republikanern in der Vergangenheit angetriebenen Sonderermittler da mal beäugen, also der mir jetzt halt als erstes einfällt, ist eben der Herr Starr. Dem sein Bericht ist groß in der Öffentlichkeit breitgetreten worden, inklusive jedem Detail, was man da irgendwie finden konnte. Aber hey, so, dann hat es bis Sonntagabend gedauert, bis der Herr Barr dann irgendwie aus den 70 Seiten Unterlagen 4 Seiten Pseudo-Fake rausdestilliert hatte, wo im Wesentlichen drin stand, also eine Kollusion von Russland mit dem Trampel sei nicht nachweisbar. Die hätte es also wenn es sie gegeben hätte, dann hätte er da zumindest keinen Hinweis drauf gefunden, dann hätte er genau genug hingeguckt. In Sachen, ob der Herr Trampel die Justiz obstruiert haben könnte, da wollte der Herr Müller sich nicht zu einer Entscheidung durchwringen. Das möge doch das Justizministerium machen. So, Frage, die dann irgendwer bei Twitter fallen ließ. Ob denn die Republikaner sich damit zufrieden gegeben hätten, wenn vom Starr-Bericht eine Zusammenfassung des Justizministers von Herrn Clinton damals veröffentlicht worden wäre, wo halt Frau Lewinsky sich zu ins Benehmen setzte, if only. Na, also natürlich nicht. Na, und der Herr Barr hat ja auch vorher schon angekündigt, was der im Wesentlichen machen würde, wenn man auch nur irgendwie eine Spur findet, um den Trampel nicht wegen irgendwas dran zu kriegen, dann wird der Trampel nicht wegen irgendwas rangekriegt. So, von daher, ja, also die Collusion ist wohl nicht nachweisbar, weil im Zweifelsfall nicht, weil der Trampel nicht gewollt hätte, sondern weil die alle so scheiße inkompetent waren. Also es hätte da wohl Versuche aus Russland gegeben, irgendwen in der Trampel-Kampagne zu finden, mit dem man zusammenarbeiten könnte. Aber die waren halt alle so unorganisiert, so inkompetent, dass es halt nicht zu einer ordentlichen Collusion gereicht hätte. Okay. Und das ist also jetzt das offizielle amtliche Endergebnis, was wir zur Kenntnis nehmen dürfen. Auf gar keinen Fall darf man den vollständigen Bericht zur Kenntnis nehmen, aus dem dann so Dinge rauskommen wie, was ist denn jetzt nun eigentlich, worauf basiert denn jetzt hier die Zusammenfassung? Und ist die Zusammenfassung eine akkurate Zusammenfassung? Na, also, weil es wäre ja durchaus auch möglich, dass der Herr Barr, der ein gewisses Interesse daran hat, den Herrn Trampel zu entlasten, da vielleicht Dinge nicht zur Kenntnis genommen hat, die doch noch relevant hätten sein können für ein Gesamtbild. Aber hey. So. Und ja, da ist jetzt der große Witz eben der. Die Amis sind ja total geil drauf, irgendwas dem Russen anhängen zu können. So, von daher ist da sowieso irgendwie Talking Point die ganze Zeit, ja, aber der böse Russe hätte sich in die Wahl eingemischt. Ja, wie die Anstalt in der ersten Sendung, als der Trampel im Amt rumfurzte, schon sehr schön rausgearbeitet hat, der Russe ist schuld, weil der Russe hätte sich in die Wahl eingemischt. Naja, also der Ami hat sich in eine Wahl in Russland eingemischt. deren Endergebnis, Konsequenz unter anderem darin bestand, dass ein Herr Putin da jetzt Präsident ist. Mal, könnte man auf die Idee kommen, dass man sich vielleicht einfach mal nicht öffentlich aufbläst, wenn man dieselbe Scheiße auch gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es beim Trump ja so, wenn der irgendwas leugnet oder wenn der irgendwelchen Leuten irgendwas vorwirft, dass er wahrscheinlich genau dieselbe Scheiße auch gemacht hat. Na, insofern, So, also eine Zusammenarbeit mit russischen Vertretern hätte es also nicht nachweisbar gegeben. Was dann schon die Frage aufwirft, okay, es gab da diese bedauerliche zeitliche Koinzidenz zwischen Herr Trampel auf einer Bühne, wendet sich, guckt in die Kamera und sagt, liebe Russen, gebt uns auch mal die Mails von Hillary. Und die Russen hätten daraufhin angefangen zu hackisieren. Na, also, hoch. Aber gut, war halt keine Collusion, weil es war einseitig der Wunsch, das doch haben zu wollen. Und kurzes Stückchen später flutscht denn dann Mails bei LeakyWeeks raus. Kann ja mal passieren. Huch. Na, insofern, ja, und was jetzt die Demokraten halt als großes Problem haben, sie haben halt total viel drauf gehofft, dass aus dem Mueller-Report irgendwie rauskommen würde. Und da ist jetzt nichts drin. It's a big nothing burger. So, ja, eventuell Obstruction of Justice, die nicht ganz unberechtigte Frage, kannst du eigentlich Justiz obstruieren, wenn du doch aber gar nichts Böses getan hast? Außer die Justiz zu obstruieren, ja, frag mal die ganzen Schwarzen, die alle von der Polizei erschossen werden, weil sie sich dagegen gewehrt haben, von der Polizei erschossen zu werden. Na? Wenn das eine erschießenswerte Handlung ist, sich nicht erschießen zu lassen, dann ist die Justiz obstruieren, weil man nicht will, dass jemand nachguckt, dass man ja nichts gemacht hat, genauso ein Problem. Na, aber hey, wo denke ich jetzt schon wieder hin? Ja, weiß auch nicht. Na, insofern, ja, so, jetzt haben die Demokraten halt das Problem, ihre gigantische Hoffnung auf den Müller ist jetzt halt enttäuscht worden. Der hat nicht gesagt, das ist ein Russe. Der Trampel ist gar kein Russe. Weil, ja Gott, der ist eh zu blöd. Der ist dement. Ich meine, hallo? Der kann sich nicht mal mehr an den Namen des gerade neben ihm sitzenden Apple-CEO erinnern. Tim Apple. Und fällt dann da auf das bisschen Resthirn, was noch in seinem Schädel vorhanden ist, zurück. Naja, wenn die Firma so heißt, da heißt der Mann auch so. Na? Also, ja. Na, von daher, das gucke ich mir an und sage, ja, so. Und jetzt haben also die Demokraten das Problem. So, ja, sie können jetzt nicht argumentieren, der ist aber ein russisches U-Boot. Das war ja sowieso eine Bullshit-Argumentation. Weil, warum sollte der Russe ein Interesse daran haben, da den Trampel dahin zu setzen? Der Trampel ist schon alleine inkompetent genug. Das haben die gar nicht nötig. Die haben vielleicht ein bisschen geschubst. Ja, ne? Aber ein bisschen an der Wahl rumschubsen, das ist ja voll böse. Ja. Wie gesagt, sagen Sie das mal den VS-Vertretern, die damals einen Herrn Jelzin ins Amt geputscht haben. Der dann wiederum einen Ministerpräsidenten Putin irgendwann einsetzte, der jetzt Premierminister ist. Fällt Ihnen was auf? Na, also, so. Ja, und nun haben die Demokraten im Wesentlichen noch so bummelig knapp 2 Jahre Zeit, bis die nächsten Präsidentschaftswahlen ja passieren, sich da mal irgendwie eine Story zusammenzutackern, warum sie dann besser sind. Im Moment sieht es ja verdächtig danach aus, dass die ganzen Präsidentschaftskandidatenanwärter sich alle gegenseitig die Wähler erstmal streitig machen. Gut, das ist so lange in Ordnung, wie ja noch nichts irgendwo ernsthaft angefangen hat. Aber irgendwann müssen die mal eine einheitliche Plattform finden. Gut, auch das kann noch ein Jahr dauern. Na, also von daher, ja, gucke ich mir alles an und sage, ja. So. Kommen wir dann mal in sonstigen Meldungen an. Da hätten wir als erstes mal die Brexit-Schiebung. Letzte Woche hatte ich sie nämlich schon erwähnt, weil es eine DLF-Nachricht von Freitag kurz nach Mitternacht. Brüssel zu Brexit-Termin. Briten sollen Aufschub bekommen. Und zwar bis 22. Mai, wenn denn das britische Parlament das Austrittsabkommen annimmt. Ja, das ist ja nur keine Verschiebung, das ist ja nur ein, hinterher. Ansonsten 12. April, weil eigentlich auf dem Papier war ja 2 Jahre nach Einwurf des Artikel 50-Schreibens an einem gewissen 29. März eines Jahres 2017, also zu gut Deutsch genau heute, wäre eigentlich die Zweijahresfrist abgelaufen. So, ich weiß jetzt nicht, hat der Gipfel, ja, der muss eigentlich fast der Gipfel sogar schon was Offizielles entschieden haben, weil was sonst wäre jetzt heute, zack, Hacke bei runtergefallen und Brie hätte gelieft. So, das ist noch nicht mal mehr ansatzweise genug Zeit, um irgendwas zu machen. Also, wonach es jetzt im Moment verdächtig aussieht, ist, das Parlament hat sich in der Woche irgendwann schon mal hingesetzt und hat Indicative Votes fallen lassen, was, wenn ich das richtig verstanden habe, sowas wie Probeabstimmungen wären. Ob es denn irgendeine Option gäbe, die genügend Stimmen hätte, um irgendwas tatsächlich zu entscheiden? Und die Antwort des Unterhauses kurz zusammengefasst, nein. Nein, sie wollen nicht Artikel 50 revoken, nein, sie wollen nicht das da annehmen, nein, sie wollen nicht dies, nein, sie wollen nicht das. So, letztes Angebot, was zumindest öffentlich ventiliert wurde, war dann, dass Theresa Merz angeboten hat, ja, also wenn sie das Abkommen da annehmen, dann nimmt sie ihren Hut. Ja, aber das Abkommen ist Teil des Problems, weil das Abkommen eben auch nur sagt, ja, und dann verhandeln wir nochmal 2 Jahre lang weiter. Und es gibt da halt den Backenstopp. Das finden wiederum die DUP-Trottel-Scheiße. Deswegen hat Theresa Merz noch nicht mal mehr das bisschen Mehrheit, was ihre Pseudo-Regierung da hat. Und deswegen fehlt es eigentlich an allem. Aber hey, so, und jetzt, so letzter Stand ist, dass sie irgendwie heute, glaube ich, nochmal abstimmen wollen. Da hat auch The Speaker of the House jetzt nicht sein, ja, das ist aber nochmal dieselbe Scheiße in genau derselben Farbe. Über die hast du doch schon 2-mal abstimmen lassen, Frau Merz. Und ich habe dir doch schon mal gesagt, eine dritte Abstimmung gibt es eigentlich erst dann, wenn es irgendwie eine sinnvolle Änderung gegeben hat. Aber gut, er regt sich jetzt da oder legt sich jetzt auf den Standpunkt, ja, es hätte irgendeine Änderung gegeben. Gut, ich habe es ja an der Optik, ich sehe da keine Änderung. Aber hey, also es wird da jedenfalls also jetzt nochmal eine Abstimmung im Unterhaus irgendwie geben. Und dann ist halt die spannende Frage, wie geht die Chose denn weiter? Also Best Case für die Briten. Von den Optionen, die sich auf dem Tisch aufhalten, oder beziehungsweise Optionen, die sich auf dem Tisch aufhalten, ist Unterhaus, Kopf schüttelt wieder. Dann gibt es den härtestmöglichen Brief am 12. April. Andere Options, Unterhaus nickt. Dann gibt es zum spätestens 22. Mai Brief mit dem Vertragsdingsbums. Und dann ist die spannende Frage, ja, und das Vertragsdingsbums, wie geht es denn danach weiter? Ja, danach gibt es dann erst die Verhandlungen. Warum die für hinterher Verhandlungen nicht schon längst angefangen wurden, dass man wenigstens mal eine Idee hat, in welche Richtung es denn hinterher gehen könnte, ist mir schwer unklar. Dritte Option, die in der Pipeline rumliegt, auf die aber keiner groß hinweist, irgendwer könnte auf die Idee kommen, dass mit Artikel 50 war eine beschissene Idee. Keine von den anderen Optionen ist auch nur ansatzweise gut. Alles wird schlechter, wenn wir irgendeine von den Optionen nehmen. Wir ziehen Artikel 50 zurück und bleiben in der EU und sind danach dann ja in jedem Fall das Gespött der Öffentlichkeit, weil nun ja, ein britisches Parlament, was eigentlich nicht Brie lieben will und eigentlich aber dann doch keine Mehrheit für irgendwas hat, ist sowieso gespött. Ja, da drüben kann der rumfahren. So. Also das wäre noch eine Möglichkeit, die da auch noch irgendwie kommen würde. Wie gesagt, auch da gab es ja ein Indicative Vote und das hat er auch gekopfschüttelt. Von daher, also an und für sich will das britische Unterhaus auch das eigentlich gerade nicht. So. Ja, was wollt ihr denn dann? Ma-o-am. Na, also es gibt im Moment keine Option, die jetzt schon eine Mehrheit andeuten würde. Insofern ist mir schwer unklar, was das werden soll, wenn es fertig ist. Aber hey, Der große Haufen Dreck da, die demokratisch sauberste Option, einfach das Volk mal mit den verschiedenen Optionen zu konfrontieren. So, wie sieht's denn aus? Was hättet ihr denn gerne? Als wir euch das letzte Mal gefragt haben, wollt ihr eigentlich im Prinzip irgendwie raus aus der EU, habt ihr gesagt, naja, also im Prinzip knapp ja. So, jetzt wissen wir, raus aus der EU heißt hier da Vertrag. Wollt ihr damit raus? Yes or no? Wenn no, Wollt ihr einen No-Deal? Wenn yes, dann ist das sowieso klar. Andere Option neben dem No-Deal wollt ihr vielleicht doch nicht raus. Na, das sind so im Wesentlichen die Optionen, die ja im Moment als Angebot überhaupt noch verfügbar sind. Und von daher, ja, so könnte man ja einfach mal das Volk fragen. Weil man muss doch das Volk fragen. Wir machen doch hier einen auf Demokratur. Ja, dann frag doch auch mal das Volk. Ja, also das Volk kannst du ja nicht mehrfach fragen, aber die Parlamentarier kannst du mit derselben Frage mehrfach belästigen. Merkst du was? Na, also der... So, von daher, ja, keine Ahnung, wie das weitergeht. Aber ja, die Shitshow geht auf jeden Fall nochmal eine Runde weiter. So.
Wo sind wir denn jetzt eigentlich zeitlich?
27 Minuten. Na, dann gucken wir mal. Kommen wir jedenfalls in der Musikecke an. In der Musikecke habe ich hier mal ein bisschen in den Spezials rumgeschoben, weil ich für Folge 700 tatsächlich einen Slot freigeräumt hatte. Deswegen gibt es hier nicht das, was normalerweise an dieser Stelle eigentlich hätte liegen sollen nach Spezialplan, sondern es gibt aus der Folge, die nächste Woche dran gewesen wäre, aber da nicht mit dem betankt wird, PS22 von 2015 mit dem Titel Comfortably Numb in 4 Minuten 53. Und danach habe ich das hingeworfen, was bekannt aus MINT-Korrekt, bekannt aus Bundespressekonferenz Die Scientists for Future, die von Thilo Jung auf 5 Minuten zusammengeschnitzt wurden. Nämlich, was sagen die eigentlich zu den Änderungen? So, wie sehe es denn aus mit... Aber das ist das, was sie da ja vorschlagen, das ist ja alles ganz doll viel anders als alles, was wir bisher haben. Ja, berechtigte Anmerkung, wenn wir hier Digitalisierung hinnehmen und geil finden, warum finden wir dann Dinge, die eine Zukunft auf diesem Planeten noch lebensfähig machen, dann nicht auch irgendwie hinnehmbar? Na, insofern, ja, wie gesagt, dauert dann auch nochmal 5 Minuten, kriegt er dann auf und in die Ohren. Und ich sage erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Tweet @compot@gmail.com oder einen Kommentar im compiblog.de unter dem Eintrag zu Compot 698 Teil 1 schriebtet, sofern das denn gerade mal möglich ist. Macht ja eh keiner, von daher, hey. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ja, vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein. Gesellschaften sind komplex und empfindlich. Wenn sie so radikal umsteuern wollen in der Klimapolitik, werden sie ökonomische und soziale Verwerfungen erzeugen. Auf die haben Sie hier oder vielleicht in Ihrem Papier, das weiß ich nicht, keinerlei Aussagen gemacht oder zu denen, wenn Sie die nicht machen. Die Verwerfungen können ja schlimmer oder genauso schlimm sein, wie später die Verwerfungen, die der Klimawandel erzeugt. Dann haben Sie nichts gewonnen. Ich will das Beispiel Lausitz sagen, Kohleausstieg. Da ist ja so lange gerungen worden, um den Menschen dort in der Lausitz eine Perspektive zu geben. Also, man hat nichts davon, wenn die Menschen alle umziehen müssen. Also Sie haben dazu nichts gesagt. Und wenn Sie dazu nichts sagen, werden Sie die Menschen auch nicht überzeugen können für einen schnelleren Klimawandel. Deswegen frage ich Sie, was Sie zu diesem Thema ökonomische und soziale Folgen eines radikalen Klimaschutzes sagen.
Also ich kann eigentlich als Wissenschaftler nur mit Erstaunen diese ganze Diskussion um den Kohleausstieg sehen. Also wir reden in Deutschland roundabout über 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle. Das heißt, mehr Arbeitsplätze haben wir nicht. Die sind natürlich in strukturschwachen Regionen, das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten 4 Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik abgebaut, weil die Bundesregierung zwischen 2012 und 2015 den Ausbau der erneuerbaren Energien aus Kostengründen deutlich reduziert hat. Im gleichen Zeitraum sind allerdings unendlich viele Jobs in China entstanden. In China gibt es mittlerweile mehr als 1 Million Menschen, die im Bereich der Photovoltaik arbeiten. In Deutschland sind die Anzahl der Arbeitsplätze von 120.000 auf 40.000 zurückgegangen. Und es ist nicht nur klimapolitisch fatal, auf alte Technologien zu setzen, sondern es ist auch wirtschaftspolitisch. Das heißt, wir sehen momentan wirklich einen Boom in den neuen Technologien in China, sei es die Photovoltaik, die Windenergie, die Elektromobilität, wo sich hier wahnsinnig viel passiert. Wir setzen auf alte Technologien, auf Diesel und auf Braunkohle. Und das wird auch für Deutschland langfristig wirtschaftlich dramatische Folgen haben. Das heißt also, hier ist gar kein Widerspruch dabei, dass wir einen schnellen Wandel machen und dann auch das Klima schützen, sondern also mit dem Klimaschutz und dem Einführen der neuen Technologie ergibt sich gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine enorme Chance, die wir momentan wirklich links liegen lassen. Natürlich gibt es Verwerfungen, vollkommen klar. Also in der Lausitz selber ist die Frage, ob man dort dann auch die neuen Arbeitsplätze ansiedeln wird. Aber genau das ist dann wiederum die Aufgabe der Politik, das zu begleiten und zu verteilen. Von der Kostensituation gibt es ganz viele Studien, die sagen, also eine erneuerbare Energieversorgung zu 100% ist von dem Kostenrahmen nicht teurer als die konventionelle Energieversorgung. Das heißt, es ist leistbar und die Verteilungs-, die Veränderungen, die muss die Politik begleiten.
Ich würde das gerne ergänzen, weil ich glaube, aus dem Punkt jetzt auch Technologie und nach vorne. Ne? Wir diskutieren auf der anderen Seite einen Strukturwandel der Digitalisierung, der wird einfach so hingenommen. Das wird irgendwie von Märkten getrieben, das kommt bis zu 25% der Arbeitsplätze eventuell weg. Was muss der Staat machen, um das alles zu retten? Das wird als Fortschrittsagenda hingenommen, gefeiert und alle drauf. Warum? Und das ist eine Frage, die lässt sich eben nur durch politökonomische Fragen nach Interessen und nach Machtkonstellationen beantworten. Finden wir nicht diese gleiche Energie in der Modernisierung unserer Klimatechnologien, unserer Art, wie wir Land bewirtschaften und unserer Art, wie wir Mobilität gestalten? Warum kann das eine als Fortschritt gefeiert werden mit all den Kollateralschäden, für die die Politik und die Gesellschaft dann natürlich selbstverständlich gerade stehen soll, und das andere wird abgewehrt bis auf den letzten Moment, obwohl es in der Verhältnismäßigkeit um ganz andere Größenordnungen geht? Und diese Frage möchte ich stellen. Warum können wir diese Aufbruchsstimmung nicht generell fassen und für eine gemeinsame Idee des Wirtschaften des 21. Jahrhunderts nutzen? Auf allen Bereichen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und deshalb ist die Risikohierarchie in der Richtung umzudrehen. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind 5 ökologisch und das 6. Massenvernichtungswaffen. dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.